Ah, ist einen lieben Kerl mit schwarzem Bart, Kutte am Leib und Sandalen an in der Wüstengegend, in der er lebte, den nach ihm landläufig so benannten Jesuslatschen. Nicht wenige stellen sich Jesus Christus optisch betrachtet also wohl schon einmal so ähnlich vor wie in einem, wie wir heute wohl sagen würden, Öko-Look. Ungeachtet des Umstands, dass das in der damaligen Gegend und Zeit der Standard war. Und genauso wird Jesus Christus auch inhaltlich bzw. charakterlich offensichtlich häufig wie ein zahnloser Tiger dargestellt oder sich selbst vorgestellt, beinahe so, als ob er eine Art von Hippie-Frömmigkeit verkörpere, die jeden Menschen gleichgültig gegenüber dessen Werten nach seinem eigenen Gutdünken schalten und walten ließe. Jesus erscheint in solcher Wahrnehmung leicht als ausschließlich lieb und brav und insofern für manch einen wohl auch als relativ wenig ernst zu nehmen. Ganz im Gegenteil zu diesen gängigen Vorstellungen von Jesu Charakter können Sie in dieser Sendung einige kaum beleuchtete oder sogar anstößige Seiten von ihm anhand der Bibel kennenlernen, die erstens zutreffender sind als die geschilderte gängige Vorstellung und die zweitens zeigen, dass Jesus bei weitem nicht immer das Bild des lieb, harmlos, bequemen Humanisten abgibt, auf das er immer wieder ganz gerne reduziert wird, sondern dass er auch unerhörte Ansprüche in der Bibel stellt. Im Kurs Null auf Radio Horeb, zu dem Sie jetzt Leon Bichler aus München begrüßt, hören Sie anhand der Bibel von den für viele Menschen noch immer sehr anstößigen Seiten Jesu Christi, die ich jetzt im Einzelnen noch nicht gleich verrate. Der renommierte Autor und Bibelwissenschaftler, Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein, ist dazu heute mein Sendungsgast und er spricht mit uns über die Erkenntnisse zu Jesu Wesen, die auch festgehalten sind in Professor Reisers Buch mit dem Titel Der unbequeme Jesus. Dieses Buch ist in den biblisch-theologischen Studien des Neukirchener Verlages erschienen. Und damit auch schon ein herzliches Grüß Gott an Sie und willkommen bei Radio Horeb, Herr Professor Reiser.
Grüß Gott, Herr Bischler.
Herr Professor Reiser, nachdem wir in unserer ersten Sendung zu den verkannten Zeiten Jesu in Anlehnung an Ihr soeben erwähntes Buch ja bereits durch Rückgriff auf die Forschungsgeschichte der Bibelauslegung ein wenig beleuchtet haben, warum es überhaupt dazu kam, dass einige Seiten von Jesus Christus oftmals gar nicht mehr zur Sprache kommen oder auch gar illegitimerweise als unhistorisch abgetan werden, wollen wir uns heute im Detail einer dieser ausgeblendeten oder gar unbeliebten Seiten an Jesus widmen, nämlich der Seite Christi als Lehrer. Natürlich sind Lehrer oftmals, auch heute noch etwa in den Schulen, bei dem einen oder anderen Schüler nicht immer gleich ganz oben auf der Beliebtheitsskala, aber zur Zeit Christi waren ja Lehrer, auch Glaubenslehrer, sogenannte Rabbis, ja durchaus gang und gäbe. Wie kommen Sie jetzt also darauf, Herr Professor Reiser, dass überhaupt etwas derart Anstößiges an Jesus, dem Lehrer, sei, dass man diese Seite von ihm immer wieder lieber unter dem Teppich kehrt, als sie gar zu betonen?
Ja, darauf kann man dadurch kommen, dass man ein bisschen schaut darauf, was er eigentlich gelehrt hat, aber auch wie er gelehrt hat, wie er aufgetreten ist. Zum Beispiel, Sie hatten ja gerade gesagt, Lehrer sind nicht so beliebt unbedingt, aber Jesus hatte ja keine normale Schule. Nicht die Rabbinen, die jüdischen Lehrer seiner Zeit, die hatten normalerweise eine Schule und Schüler, die zu ihnen kamen und die hat man unterrichtet und man hat sie unterrichtet in Schriftgelehrsamkeit. Das heißt, man hat ihnen beigebracht die Inhalte der Heiligen Schrift und die Probleme und für die Deutung, die sie aufwerfen. Und das ist zum Beispiel schon ein Punkt, wo Jesus gar nicht mitgemacht hat. Er hat die Schüler, die er wollte, selber berufen oder er hat vor großen Volksmengen gesprochen. Und so etwas hat ein normaler jüdischer Lehrer gar nicht getan.
Also in Ihrem Buch Der unbequeme Jesus sagen Sie ja zum Beispiel, dass Jesus als jüdischer Rabbi von Seiten der aktuellen theologischen Forschung immer wieder ganz gerne eben in seiner Souveränität betont wird. Aber dabei würde es dann auch sozusagen schon bewenden gelassen werden. Welcher Art ist denn diese Souveränität Ihrer Meinung nach? Was ist denn so besonders an der Art von Jesus, dem Rabbi, im Vergleich zu einem normalen Rabbi?
Also das hat Markus schon gleich im ersten Kapitel seines Evangeliums sehr gut festgehalten. Da tritt Jesus zum ersten Mal als Lehrer öffentlich auf in der Synagoge von Kapernaum. Und nun sagt uns aber Markus nicht, was er inhaltlich gelehrt hat, sondern er sagt nur, wie diese Predigt gewirkt hat auf die Leute, die anwesend waren. Und da sagt er dann zuerst, sie waren fassungslos. Sie waren entsetzt, wie Jesus gepredigt hat. Und dieses fassungslos, das kann einerseits heißen schockiert und andererseits aber auch fasziniert. Da ist ein griechisches Wort, das beides bedeuten kann. Nicht? Sie waren hingerissen und sie waren schockiert. Und dann kommt noch hinterher eine kleine Begründung. Die Begründung lautet dann, denn er lehrte sie mit Souveränität. In unseren Übersetzungen steht heute meistens mit Vollmacht, aber dieses Vollmacht passt nicht. Das ist ein juristischer Terminus, der passt hier nicht. Gemeint ist, er lehrte mit Souveränität und dann heißt es noch weiter, er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten. Nicht und mit Souveränität und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist die Charakteristik, die der Evangelist Markus gibt. Übrigens hat der Evangelist Matthäus diese Charakteristik seiner Lehre und Lehrweise an das Ende der Bergpredigt gesetzt und hat damit eigentlich schon erklärt, was inhaltlich Jesus so getrennt hat von den üblichen Lehren, nämlich die Antithesen der Bergpredigt und so weiter. Die Bergpredigt ist nun wirklich keine traditionell jüdische Lehre, jedenfalls in vielen Punkten nicht. Und damit ist das Wesentliche eigentlich schon gesagt. Aber man kann das noch ein bisschen ausführen. Was ist denn das Souveräne an Jesus? Was ist damit genau gemeint? Nun, man muss einmal schauen, ich habe es vorhin schon angedeutet, wie die Schriftgelehrten Lehrer der damaligen Zeit gelehrt haben und was. Sie haben die Heilige Schrift unterrichtet, sie haben unterrichtet, wie man die Heilige Schrift auslegt und sie haben auch immer Bezug genommen auf berühmte frühere Lehrer. Wenn im Talmud oder in der Mishnah ein Lehrer eine Behauptung aufstellt bezüglich des Gesetzes oder der Auslegung der Heiligen Schrift, dann beruft er sich gewöhnlich auf seinen Lehrer oder auf eine ganze lange Lehrtradition und sagt, und ich sage jetzt im Namen von Rabbi sowieso, der im Namen seines Rabbis sowieso und so weiter gesprochen hat. So etwas sagt Jesus nie. Er beruft sich niemals auf irgendeine Tradition, die vor ihm war, und er unterrichtet auch nicht seine Schüler in Heiliger Schrift und schon gar nicht über die Gesetze und ihre Anwendung und Auslegung und so weiter, sondern Jesus hat eine ganz merkwürdige Art, statt zu sagen, ich lehre im Namen des Rabbi sowieso, sagt er, Amen, ich sage euch. Das ist eine ganz ungewöhnliche, eigentlich unmögliche, aus jüdischer Sicht ganz unmögliche Art, eine Predigt zu beginnen. Das Amen gehört, wie wir es ja von der Kirche gewohnt sind, an den Schluss etwa eines Gebetes und bedeutet die Zustimmung. Und Jesus nimmt sozusagen die Zustimmung vorweg und sagt, Amen sage euch, mit einem betonten Ich und dass man sein Ich auch gegen die gesamte Tradition setzen kann. Nicht wie das eben in den Antithesen der Bergpredigt der Fall ist. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde. Das ist die Tradition. Ich aber sage euch. Und da kommen also dann Dinge, die einfach der jüdischen Tradition widersprechen. Und diese Dinge sind eben keine Kleinigkeiten. Nicht die Sache mit der Feindesliebe ist keine Kleinigkeit. Und die Sache mit dem Schwören ist keine Kleinigkeit. Nicht, man soll überhaupt nicht schwören. Und so einige Punkte. Und da sieht man, das ist gemeint mit der Souveränität. Er ist auch souverän gegen die Schriftgelehrte und überhaupt die jüdische Tradition und kann da Forderungen und Gebote aufstellen, die ganz gegen alle Traditionen sind.
Herr Professor Reiser, Sie haben jetzt schon die Schriftgelehrten angesprochen. Jesus macht Ihnen ja den Vorwurf, dass Sie es ganz gern haben, eben wenn Sie in der Gesellschaft gegrüßt und dann Rabbi genannt werden. Warum gibt es denn da von Jesus dieses Scheltwort? Was ist denn da sein Problem?
Ein gewisser Ehrgeiz, eine gewisse Sucht, ja, geehrt zu werden, das ist jedem Lehrerstand eigen. Schauen Sie auf die heutigen Professoren, die sind meistens auch ein bisschen eitel. Und nun inzwischen wollen sie nicht mehr unbedingt in die erste Reihe sitzen, aber das ist noch nicht so lange, dann saßen sie immer in der ersten Reihe. Und genau das wird uns ja auch in den Evangelien von den Schriftgelehrten gesagt. Sie sitzen in der ersten Reihe und sie möchten gesehen werden und sie möchten gegrüßt werden. Und Rabbi, das heißt zunächst einfach mein Herr, das ist eine ehrfürchtige Anrede. Und ist damals noch nicht speziell für den Schriftgelehrten gebraucht worden. Deswegen kann auch Jesus mit Rabbi bezeichnet werden, obwohl er gar kein normaler Schriftgelehrter ist. Das heißt einfach mein Herr. Und Jesus wird von allen so ehrfürchtig angeredet, entweder mit Lehrer oder eben mein Herr. Und das ist meistens ja hinter diesem Lehrer, das in unseren griechischen Übersetzungen steht eben dieses mein Herr. Nachher hat man das Herr ersetzt durch Kyrie, besonders nach Ostern. Und dann war es noch etwas anderes, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und schauen Sie, es ist nicht so, als ob Jesus der Einzige wäre, der diese etwas ehrgeizige und eitle Art der Pharisäer, man darf ja ruhig sagen, die meisten Schriftgelehrten waren Pharisäer, die sich eben auf die pharisäische Tradition gestützt haben. Also die Pharisäer selber haben auch sich kritisiert. In der pharisäischen Tradition haben wir ebenfalls solche kritischen Äußerungen, dass das nicht gut ist und nicht recht ist und dass das ein Scheinpharisäer ist, der immer nur den Ruhm will und vorne dran stehen und gelobt werden und so weiter. Also insofern greift Jesus hier sogar eine innerpharisäische Kritik auf.
Und kann es dann vielleicht auch sein, dass dieses Ich aber sage euch, das Sie jetzt am Anfang geschildert haben, dann vielleicht diesen eher ja, ehrgeizigen oder gar eitlen Pharisäern auch als Einbruch in ihr hoheitliches Lehrterritorium vorkam, dass sie sich da wirklich dann auch herausgefordert fühlten, so wie durch einen, der jetzt da als Mitwettbewerber kommt sozusagen?
Ich meine, das ist sicher der Fall. Die Pharisäer sind ja in den Evangelien seine Hauptgegner. Und das dürfte auch unbedingt auf der historischen Wirklichkeit entsprechen. Und es ist nun so, teilweise ist ja Jesus durchaus mit den Pharisäern einig. Ich habe ja schon gesagt, solche kritischen Äußerungen findet man ähnlich, wenn auch nicht unbedingt so scharf, wie etwa in Matthäus 23 in dieser Wehe, ihr Schriftgelehrten und so weiter Rede. Aber er greift solche Dinge auf. Und er kann sogar in theologischen Fragen sich gegen die Sadduzäer auf die Seite der Pharisäer stellen. Nicht das berühmteste Beispiel dafür ist die Sache mit der Auferstehung der Toten. Die Sadduzäer haben nicht daran geglaubt und gesagt, das steht ja gar nicht in der Heiligen Schrift. Und die Pharisäer haben gesagt, doch, das steht in der Heiligen Schrift. Man hat sogar in der pharisäischen Tradition aufgestellt, wer behauptet, die Auferstehung von den Toten stehe nicht in der Heiligen Schrift, ist ein Heretiker. Nicht selbst, so wichtig war es den Pharisäern. Und in diesem Punkt hat sich Jesus auf die Seite der Pharisäer gestellt. Er ist da also nicht so einfach immer kontra. Und auf der anderen Seite hat er sich nicht in ihre Tradition gestellt, hat nicht die Gesetzesauslegung gemacht, hat sogar eine gewisse Relativierung der Gesetze, etwa der Reinheitsgebote, da ist es ganz sicher, aufgestellt, nicht? Der hat das alles ein wenig relativiert und das hat natürlich die Pharisäer maßlos geärgert. Vor allem deswegen hat es sie so geärgert, weil Jesus ja großen Zulauf im Volk hatte. Schon die Tatsache, dass er vor dem Volk redet und dann gegen die Tradition redet, das ist natürlich anstößig gewesen, weil die Pharisäer ja selbst das Volk lehren wollten, wie man Gottes Willen erfüllen kann und wie man das richtig macht und wie man das Gesetz einhalten kann und noch genauer, als man es bisher getan hat und so weiter. Und insofern stand natürlich der Lehrer Jesus mit der starken Resonanz im Volk in Konkurrenz mit den Pharisäern. Und die Nähe und die Konkurrenz, das ergibt dann nachher den unversöhnlichen Hass. Gerade die Tatsache, dass Jesus in manchen Dingen ähnlich gedacht hat wie die Pharisäer und dann wieder ganz konträr, das ergibt den unversöhnlichen Hass. Und es war ganz klar am Ende, entweder man hält sich an Jesus oder man hält sich an die pharisäische Tradition. Und das Judentum hat sich entschieden, wir halten uns an die pharisäische Tradition und musste dann konsequent Jesus ablehnen.
Zu diesen Themen geht es in wenigen Augenblicken bei Radio Horeb auch schon wieder weiter zum Buch Der unbequeme Jesus. Bleiben Sie dran. Zurück im Kurs Null auf Radio Horeb bin ich, Leon Bichler, jetzt weiter im Gespräch mit dem Bibelwissenschaftler Professor Dr. Marius Reiser aus Hildesheim am Rhein zu seinem Buch Der unbequeme Jesus, erschienen in den biblisch-theologischen Studien des Neukirchener Verlages. Herr Professor Reiser, vor der Liedpause haben Sie gesagt, in der Lehre Jesu, denn wir schauen jetzt gerade besonders auf Jesus als den Lehrer in den neutestamentlichen Schriften. Und Sie sagten, in der Lehre Jesu im Vergleich zu der Lehre der Pharisäer gab es sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede. Letztlich die Unterschiede hätten dann eben auch ihm den Hass zugezogen, der Pharisäer. Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede sind denn die wesentlichsten für Sie?
Ja, die wesentlichen habe ich schon eigentlich genannt. Nicht, dass sein Thema war nicht das Gesetz und wie man es einhalten muss, nicht das Gesetz des Mose, das ist für den Pharisäer das Höchste und wie man es lebt. Und man kann nur sein Glück finden, wenn man das Gesetz richtig einhält. Und sie loben den Mose dafür, dass er alle Dinge im Leben durch gesetzliche Vorschriften geregelt hat, sodass es kaum eine Situation gibt im Leben, die nicht durch ein Gebot geregelt ist, sodass man immer nur überlegen muss in jeder Situation, welches Gebot muss ich jetzt einhalten und erfüllen. Und das ist nun etwas, was Jesus überhaupt nicht leiden konnte. Es ging ihm nicht darum, immer alle Gebote des Mose zu erfüllen. Und die Pharisäer gingen ja dann so weit, dass sie gesagt haben, also wo da Lücken sind oder das moderne Leben jetzt ganz andere Verhältnisse gebracht hat, die noch gar nicht vorgesehen waren in der Heiligen Schrift, was wir jetzt Altes Testament nennen. Da haben sie dann die Lücken ausgefüllt und haben neue Gebote gemacht, die aber natürlich nur Anwendungen der bisherigen Vorschriften und Applikationen auf die neue Situation sein sollten. Nicht so etwas hat Jesus nie gewollt. Sein Thema war überhaupt nicht das Gesetz. Sein Thema war nicht einmal die Heilige Schrift. Insbesondere auf die Heilige Schrift hat er sich immer berufen. Alles, was er lehrte, war er überzeugt. Das ist der Sinn der Heiligen Schrift. Aber sein Thema war das Reich Gottes. Und das ist doch etwas ganz anderes als das Hauptthema der Pharisäer. Und das Reich Gottes, das in der Nähe ist. Er hat verkündet, nicht mit mir und vor allem mit meinen Wundern, insbesondere mit den Dämonenaustreibungen, seht ihr ja, dass das Reich Gottes ganz nahe ist. Es rückt euch auf die Pelle. Und dieses Reich Gottes heißt, Gott bekommt das Sagen und Gott will ganz bestimmte Dinge von euch. Und die sind nicht einfach alle gesetzlichen Vorschriften einhalten, sondern das sind eher innerliche und ethische Dinge. Eher, aber natürlich nicht allein. Und deswegen hat er auch inhaltlich andere Dinge gepredigt als die Pharisäer.
Also aus Sicht eines damaligen Pharisäers scheint es ja tatsächlich erstmal verständlich, wenn man dann zum Beispiel solche Dinge, wie wir nennen es heute Sonntagsgebot, aber bei denen natürlich eben das Gebot, den Sabbat zu halten, an ganz oberer Stelle stehen, weil dort haben sie ja dann auch sich die Zeit genommen, besonders dann eben das Torah-Studium zu pflegen und insofern auch wirklich Gott in der Schrift nahe zu kommen. Und dann haben sie im Endeffekt daraus auch ihre Lehrtätigkeit dann immer wieder, sagen wir mal, neu gebildet und sozusagen Upgrades gesammelt, ihr Wissen aufgefrischt. Und Jesus hat ja dann im Endeffekt auch dies irgendwie gesprengt, oder?
Das ist richtig. In gewisser Weise hat er auch die Sabbatgebote relativiert. Nicht der Sabbat war ein entscheidender Punkt. Die Einhaltung des Sabbat, die wurde im Laufe der Jahrhunderte im Juden immer mehr zu dem Kennzeichen des Judentums, dass man den Sabbat einhält und heiligt. Und da nun das Alte Testament, die Heilige Schrift, für die Einhaltung des Sabbats eigentlich nicht sehr viele Gebote gegeben hat und nur sagt, da soll man nicht arbeiten und da soll man beten und da soll man Gott weihen, haben die Pharisäer genau gesagt, was ist Arbeit und was ist keine Arbeit, und haben dann so zur Zeit Jesu schon ungefähr 36 verbotene Arbeiten gehabt, die genau umschrieben waren. Und es ist nun auffällig, gerade am Anfang des Markus-Evangeliums, dass eine Reihe von Geschichten erzählt wird, wo Jesus in den Augen der Pharisäer eben gegen das Sabbatgebot verstößt. Nicht die Jünger haben Hunger und reißen am Sabbat die Ähren ab und zerreißen und zerreiben die zwischen den Händen und essen dann die Körner. So, und dann kommt ein Pharisäer daher und sagt, ist verboten am Sabbat. Ja, und dann stellt Jesus ein grundsätzliches Gebot auf. Ob das genau in diesem Zusammenhang war oder in einem anderen, ist gleichgültig. Aber dieser Satz Jesu ist so ein Grundsatz, den er aufgestellt hat und den ein Pharisäer hätte vielleicht gesagt, ja, es ist nicht ganz falsch, aber es widerspricht doch unserer Intention. Nämlich der große Satz, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Ja, das ist ein grundsätzliches Gebot. Der Mensch ist nicht dazu da, um Gebote einzuhalten, auch nicht die wichtigen Sabbatgebote, sondern im Zweifelsfall, wenn es die Liebe, wenn es Gott, wenn es die Umstände eben verlangen, dann kann man auch einmal über die Sabbatgebote hinwegsehen. Und dieses große Prinzip, das Jesus aufgestellt hat für die Sabbatgebote, das kann man ja noch verallgemeinern. Keine menschliche Vorschrift ist nur dazu da, der Mensch ist nicht einfach dazu da, irgendwelche Vorschriften einzuhalten, sondern die Vorschriften sind ja dazu da, dass der Mensch sein Leben besser leben kann. Und wenn sie ihn einengen und wenn sie in einem konkreten Fall ihn verhindern, das Richtige und von der Liebe Gebotene zu tun, dann kann man auch darüber hinweggehen. Und das ist ein Grundprinzip, das Jesus aufgestellt hat. Und wo wir im Christentum ja auch nicht immer so ganz das eingehalten haben, aber wir bemühen uns wenigstens danach zu leben. Und das ist ein ganz anderes Prinzip, als in jeder Situation überlegen, was ist jetzt geboten, geboten von den Gesetzen Gottes. So denkt Jesus eben nicht. Und am Sabbat hat sich das gerieben und es ist ganz deutlich, dass damit begannen die Konflikte. Ja, und dann kommt ja noch schon am Anfang des dritten Kapitels im Markus-Evangelium die Geschichte mit dem wieder in der Synagoge von Kapharnaum, wo einer ja eine verdorrte Hand hat. Das heißt, er kann eben seinen Arm, seine Hand nicht mehr gebrauchen. Und jetzt warten die Pharisäer schon, wird er den heilen oder nicht? Wenn er den heilt, hat er schon eine Arbeit getan am Sabbat. Und er kann ja bis morgen warten mit seiner verdorrten Hand. Dann stellt Jesus diese kritische Frage. Darf man am Sabbat etwas Gutes tun oder muss man das dann verschieben? Ja, und natürlich sagen die Gegner, die da sitzen, kein Wort. Und dann wird Jesus, so heißt es bei Markus, zornig. Er wird richtig zornig und zugleich ist er betroffen, indem er sieht, dass die etwas Wesentliches noch nicht begriffen haben. Das ist ein interessantes Gefühl, was hier beim Evangelisten geschildert wird. Und er sagt dem Menschen, tritt vor und heilt ihn. Und anschließend, so heißt es, gingen die Pharisäer hinaus und haben mit den Anhängern des Herodes zusammen beschlossen, der muss weg. Der muss vollständig beseitigt werden. Das heißt schon ganz am Anfang, am Ende dieser Auseinandersetzungen über den Sabbat, ist schon der Todesbeschluss gefasst. Das ist aufs Ganze realistisch.
Kann ein Umstand für den Hass der Pharisäer vielleicht auch darin liegen, dass, wie Sie schreiben, eben dem Erlernen der Gebräuche und des Gesetzes der Juden jeder siebte Tag gewidmet sei, um Verfehlungen, also Sünden zu vermeiden, so wie auch Josephus Flavius hier die Pharisäer zitiert. Also sprich, wenn Jesus jetzt sagt, dass das Gesetz nicht so entscheidend ist, dann verlieren die ja auch ihre Funktion als Gesetzeslehrer teilweise, oder?
Das ist schon richtig, aber ich würde, das wäre wieder kleinlich den Pharisäern gegenüber, wenn wir es so formulieren, wie sie es jetzt formuliert haben. Wir dürfen nicht vergessen, die Pharisäer waren nicht so, wie sie Jesus eben einzelne von ihnen eben charakterisiert mit diesem Ehrgeiz und sie wollten unbedingt selber das Sagen haben und immer gegrüßt werden und so weiter. Das sind die schlechten Pharisäer. Aber wir müssen das Gute an den Pharisäern sehen. Die hatten die Absicht, das Leben nach dem Willen Gottes zu ordnen. Und da der Wille Gottes festgeschrieben ist in der Heiligen Schrift, schaut man natürlich danach. Da haben wir das Wort Gottes. Und sie haben sich bemüht, die richtigen Schlussfolgerungen aus dem dort Gebotenen und Gesagten zu ziehen und das den Menschen beizubringen. Und diese gute Absicht, dieser steht eine andere gute Absicht entgegen, nämlich die Absicht Jesu, der etwas anderes an die erste Stelle setzt. Nicht das geschriebene Gesetz und schon nicht die Gebote, sondern Gott und seine Herrschaft, die mit ihm und seiner Art zu leben und seinen Worten nahe kommt. Und da reiben sich zwei gute Prinzipien. Und dann musste sich jeder Jude entscheiden, auf welche Seite er sich jetzt begeben soll. Wobei Jesus immer ein Einzelner war. Das Einzige, was ihn wirklich von den Pharisäern unterschieden hat, das sind seine Wunder. Mit Wundern konnten die Pharisäer nicht dienen. Und durch die Wunder hat Jesus im Wesentlichen seine große Popularität gewonnen. Gut, aber das ist ein anderes Thema.
Also auch tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung für die Juden damaliger Zeit, dann sozusagen den, wie Sie sagten, guten Pharisäern hier nicht zu folgen, die ja eben auch eine nachvollziehbare Argumentation zu bieten hatten, für ihre Anliegen eben auch durch Gesetzestreue, auch durch strenge Gesetzestreue Gott zu dienen und dann eben auf der anderen Seite Jesus, der halt eine ganz neue Lehre brachte, die halt eben, wie Sie gesagt haben, insofern sehr unerhört war. Also sicherlich dann nicht leicht, wenn man das nicht gewohnt war, dann umzuschalten. Diese Sicht sind wir heute gewohnt. Wir blicken da vielleicht lächelnd drauf, wenn jemand sagt, ach ja, mei, die Nächstenliebe und gute Taten sind wichtiger als jetzt zum Beispiel strenge Gesetzestreue. Aber für die damalige Zeit war das ja auch wirklich ein Quantensprung, oder?
Das war ein echter Quantensprung. Zu sagen, es gibt eigentlich nur zwei Gebote in der Heiligen Schrift, die absolut oben auf der Prioritätenliste stehen, nämlich erstens die Gottesliebe und zweitens die Nächstenliebe und dann sozusagen sagen, alles andere, alle Sabbatgebote und so weiter, stehen auf der Prioritätenliste weiter unten. Das war ein Umsturz, eine Revolution in der gesamten Auffassung, wie man nach Gottes Willen leben muss. Das sieht so unscheinbar aus. Es sind ja zwei Gebote, die in der Heiligen Schrift stehen, aber sie stehen an unterschiedlichen Stellen. Und niemals hat das Judentum gesagt, diese beiden Gebote gehören in der Prioritätsliste ganz oben hin und alles, was dem widerspricht, kann nicht dem Willen Gottes entsprechen. Also da hätten die Pharisäer gesagt, Also dann sind ja alle die 613 Gebote, nicht so hat man gezählt damals, so viele Gebote und Verbote stehen in der Heiligen Schrift. Ja, wozu dann 613 Gebote und Verbote, wenn die zwei genügen? Das sind nun wirklich für die damalige Zeit ganz harte und schwierige Fragen gewesen. Wir müssen bedenken, nicht nur das Judentum hat in dieser Weise gedacht. Auch andere, die lebten alle von Tradition, von bestimmten Geboten, die man einhalten muss, religiöse Vorschriften, das macht man so und so. Die waren zwar nicht kodifiziert, aber das lernte man aus der Tradition, so und so musst du es machen. Und dann kommt da einer daher und sagt, die Sache ist viel einfacher, diese beiden Gebote. Und bemühe dich mal darum und dann bemühst du dich um Gebet und um Feindesliebe sogar, nicht? Die Nächstenliebe wird ja ausgedehnt bis zur Feindesliebe. Und da hätte ein normaler antiker Mensch gesagt, ah, Moment, so geht das nicht. Also so einfach sind die Dinge nicht. Und Jesus hätte dann gesagt, doch, so einfach sind sie.
Eine sehr ambivalente Ansage, die man vielleicht auch dann noch besser verstehen kann, wenn man sich den sehr ähnlich lautenden Wortlaut von dem heiligen Augustinus dann zu Gemüte führt, wo es ja heißt, liebe und dann tu, was du willst. Da wird man ja zunächst auch mal erstmal denken, oh ja, also das ist ja ganz leicht, also lieben oder auch andererseits ganz schön unerhört, also nur lieben und dann kann ich tun, was ich will. Das scheint ja eine ähnliche Stoßrichtung zu haben, oder? Wie meint der Augustinus das?
Der Augustinus hat das nicht ganz so gemeint, wie man das heute landläufig sagt. Erstens muss man darauf achten, dass er nicht gesagt hat, ama et fac quod vis, so wird das oft zitiert, aber das ist falsch zitiert. Er verwendet für lieben ein anderes Wort, es heißt dilige et quod vis fac. Und er führt das ja aus in seinen Homilien zu den Johannesbriefen. Da führt er aus, was er damit meint.
Was heißt das lateinische dilige im Vergleich zu
ama? Ja, dilige heißt auch lieben. Aber das ist, ich würde sagen, etwas spezieller. Das kann ich jetzt schlecht ausführen, diesen feinen Unterschied zwischen diligere und amare. Auf jeden Fall gehört zum diligere nichts Sexuelles, überhaupt gar nicht und auch nichts Emotionales. Augustinus meint das Wort so, du musst zusehen, dass alles, was du tust, aus der Wurzel der Liebe kommt, aus einer liebenvollen Absicht, dass du dem anderen etwas Gutes tun willst. Und dann bringt er sogar folgendes Beispiel. Da ist ein Sklave und der tut einfach nicht, wie er muss und wie er soll. Dem kannst du ruhig eine runterhauen. Wenn die Ohrfeige aus reiner Liebe kommt und nicht, weil du dich ärgerst. Und genauso in der Kindererziehung, das ist auch ein Beispiel, das er bringt. Man darf ruhig mit den Kindern streng sein. Denn das verlangt die Liebe, selbst wenn es einem wehtut. Nicht, das heißt, man muss bei der Liebe sehr stark unterscheiden, was man damit eigentlich meint. Liebe kann durchaus streng sein, das wusste der Augustinus am allerbesten. Und so hat er es gemeint, nicht bei allem, was man tut, die Liebe walten lassen. Und das heißt nicht immer nett und freundlich sein, damit hat das gar nichts zu tun.
Das ist ja sehr im Widerspruch zum aktuellen Zeitgeist und zu dem eigenen Empfinden, so jetzt ganz intuitiv für die meisten wahrscheinlich, weil ja eigentlich im Normalfall für die Leute zählt, wie etwas bei einem ankommt und nicht immer, wie es gemeint ist. Also ich schätze, den meisten ist es lieber, nett angelächelt zu werden, auch wenn derjenige vielleicht gerade gar nicht gut drauf ist, als jetzt zum Beispiel dann aus einer guten Absicht heraus vielleicht eine Schelte zu bekommen?
Nein, also so hat es Augustinus ganz bestimmt nicht gemeint und das wäre auch unchristlich. Die christliche Liebe kann etwas Hartes sein, es ist etwas Anspruchsvolles und das hat also mit nett und freundlich und so weiter wenig zu tun, sehr wenig zu tun. Schauen Sie auch schon, das könnte man schon ablesen an der Formulierung des biblischen Liebesgebots. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Wir meinen, Liebe, das hat etwas mit Emotionen zu tun und mit meinen Gefühlen. Auf die Idee wäre ein antiker Mensch überhaupt nicht gekommen und vor allem kein biblischer, kein Jude. Die Heilige Schrift kommt nie auf so etwas. Sondern wie man das dann auch sieht, wie Jesus das ausführt. Liebe heißt, jemandem Zeit schenken, jemandem Gutes tun, ob das nun leicht fällt oder nicht, für den anderen beten, den anderen unterstützen, selbst wenn es der Feind ist und wenn der das überhaupt nicht schätzt und undankbar bleibt und so weiter, ihn trotzdem Liebes tun, das ist biblisch verstanden Liebe. Und wir sollten wieder ein bisschen mehr über das nachdenken, was Liebe eigentlich ist und was es im christlichen Sinn sein sollte. Und wir kommen aber wohl noch auf dieses Thema der Liebe. Es wird eben besonders deutlich, wenn es um die Liebe dem Feind gegenüber geht, dann sieht man es ganz deutlich. Das hat mit nett und freundlich sein und lächeln und eine gute Miene zum bösen Spiel machen, das hat mit all dem nichts zu tun.
So viel also zum christlichen Verständnis der Liebe und gleich geht's bei uns zu den unbequemen Seiten Jesu Christi, das heißt insbesondere zu Jesus als dem Lehrer weiter. Bleiben Sie dran! Der unbequeme Jesus. So heißt das im Neukirchener Verlag erschienene Buch von Professor Dr. Marius Reiser, mit dem ich jetzt auf Radio Horeb dazu weiter im Gespräch bin. Herr Professor Reiser, wir haben schon ein wenig über Jesus als den Lehrer gesprochen und auch über die Bedeutung der christlichen Liebe, die Jesus ja ganz zentral auch im Gebot der Gottes und Nächsten und auch Selbstliebe eben allen anderen Gesetzen und Geboten vorangestellt hat in seiner Lehre, die natürlich auch ganz wesentlich, Sie sagten es, von der Lehre des Reiches Gottes, von der Verkündigung des Reiches Gottes geprägt war. Wollen wir nochmal mehr auf den Begriff Rabbi eingehen, mit dem Jesus immer wieder im Neuen Testament auch eben angesprochen wird. Und da fällt auf, dass er zum Beispiel eben nicht nur immer von Leuten, die bei ihm zur Schule gingen oder von den Jüngern Rabbi genannt wurde, sondern an einer Stelle zum Beispiel mal bei einer Heilung, da heißt es Rabuni, dass ich wieder sehe, von seitens des Bartimäus, als er gefragt wurde, was er wolle. Also das würde ja nicht so viel Sinn machen, dass er ihn da als Lehrer anspricht. Heißt es Rabuni hier gar nicht Lehrer?
Ich habe es mal ganz kurz schon erwähnt. Rabbi heißt vor dem Jahr 70. Nicht das Jahr 70 ist so eine Scheide in der jüdischen Geschichte, nicht in das Jahr 70, als der Tempel zerstört wurde und dann das Judentum sich völlig neu orientieren und formieren musste. Vor dem Jahr 70 ist Rabbi einfach die ehrfürchtige Anrede, wörtlich heißt es mein Großer. Und entspricht ungefähr dem, was wir früher im Deutschen noch hatten, mein Herr. Diese Anrede gibt es ja heute kaum noch. Wir sagen Herr sowieso, aber mein Herr hört man nicht mehr oft. Das ist eine ganz ehrfürchtige Rede. Und die wird Jesus gegenüber gebraucht von seinen Jüngern, auch von anderen Leuten und sogar nicht der Hauptmann von Kapharnaum. Der redet Jesus ganz ehrfürchtig an, nicht? Und er sagt ja sogar, also ich bin gar nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Das ist ganz auffällig, dass Jesus von den Leuten eben nicht als so ein netter Kumpel betrachtet wird, sondern als ein Herr, dem gegenüber die größte Ehrfurcht gebührt. Und nur ganz gelegentlich vergessen die Jünger, dass sie diese Ehrfurcht ihm schuldig sind. Aber das ist also sehr selten. Und so ist es also aufzufassen, das ist zunächst nur eine ehrfürchtige Anrede. Und Rabuni, ja, das sagt ja dann auch die Maria Magdalena vor dem Auferstandenen. Er ruft sie mit Namen an und dann erkennt sie den Gärtner. Das ist ja gar nicht der Gärtner. Und was sagt sie dann? Rabuni. Da sieht man, das war die Anrede. Und das ist eine ehrfürchtige, aber natürlich eine zugleich liebevolle Anrede, weil man den Lehrer, den man schätzt und hochschätzt, natürlich auch lieb, selbstverständlich. Nicht? Und so muss man dieses Rabbi oder Rabuni auffassen.
Eine weitere Stelle in der Bibel, wenn es um Jesus als den Lehrer geht, die auch sehr berühmt ist, ist ja die Stelle, wo es heißt, dass Jesus nicht wie die Schriftgelehrten gelehrt habe, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Was für eine Vollmacht ist hier gemeint? Ist da tatsächlich schon gemeint, ja, der hat göttliche Vollmacht und die Propheten waren eigentlich sozusagen nur normale Menschen und deswegen ist das, was er sagt, richtiger und hat sozusagen Priorität vor dem, was die Schriftgelehrten sagten?
Das bedeutet es ganz bestimmt nicht. So ist es nicht gemeint. Und mir scheint eben, die ganze Übersetzung mit Vollmacht ist völlig daneben. Man müsste übersetzen und er lehrte sie wie mit königlicher Souveränität. Nicht wie einer, der souverän ist wie ein König und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Vollmacht zu lehren, das hatten die Schriftgelehrten damals. Das würde ihn also gerade nicht unterscheiden. Und er gehört ja nicht zu den Schriftgelehrten. Und insofern ist das völlig verwirrend und irreführend, diese Übersetzung mit Vollmacht. Natürlich in gewisser Weise, wenn Jesus souverän lehrt, das heißt auch keine Rücksicht nimmt auf Traditionen, manchmal sogar gegen die heilige Aussagen der Heiligen Schrift etwas sagen kann. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Bei dem, wenn er sagt, man darf, der Scheidebrief ist verboten, Scheidung ist verboten, obwohl das ja erlaubt ist in der Heiligen Schrift. Wenn er also so etwas tut, dann ist er eben souverän. Die Frage ist dann, und die wird ihm ja später auch gestellt, wie kommst du dazu, so souverän mit solcher Freiheit zu lehren? Ja, mit einer Unabhängigkeit sogar gegenüber der Heiligen Schrift. Obwohl Jesus natürlich grundsätzlich sich auf die Heilige Schrift beruft, aber in Einzelfällen sagen kann, na, das mit den Sabbatgeboten muss man in den richtigen Zusammenhang stellen. Die Speisegebote, die sind nicht so wichtig. Die hat er ganz relativiert. Und solche Dinge, nicht, woher hast du eigentlich diese Souveränität? Den Höhepunkt dieser Fragestellung, die muss schon sehr bald da gewesen sein, das ist dann bei der Tempelreinigung. Nach der Tempelreinigung, nachdem er etwas Ungeheuerliches getan hat, nicht, er tritt im Tempel auf wie der Hausherr selbst. Ja, wer ist der Hausherr des Tempels? Ist natürlich Gott. Und wenn es einen menschlichen Vertreter Gottes als Hausherr des Tempels gibt, dann ist das natürlich der hohe Priester. Aber Jesus tritt auf, reinigt den Tempel und sagt, das darf nicht geschehen und ihr müsst euch so und so halten und ihr macht ja den Tempel zu einer Räuberhöhle. Das ist ganz ungeheuerlich. Und was geschieht anschließend? Da kommen die Pharisäer und sagen, mit welchem Recht tust du das? So übersetzen wir. Und da ist wieder dieses Wort, dieses griechische Wort Exousia. Und da könnte man eher übersetzen, mit welcher Vollmacht. Wer hat dir die Vollmacht gegeben, dass du so etwas tun kannst? Also dieses Wort, dieses griechische Wort, da haben wir überhaupt kein deutsches Äquivalent. Das heißt Recht, Macht, Freiheit und alles in einem. Nicht? Es bezeichnet die Freiheit, die man zu etwas hat. Also das eine Freiheit, die man sich herausnimmt oder die man hat, weil sie einem gegeben ist. Und nun fragen diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer, mit welchem Recht trittst du im Tempel aus und machst Anordnungen? Und es ist interessant, Jesus antwortet nicht direkt, sondern da sagt er dann, ich will euch mal was anderes fragen, antwortet mir darauf, dann sage ich euch auch, mit welcher Freiheit, mit welchem Recht ich das tue. Und dann sagt er, ja, wie ist es mit der Taufe Johannes des Täufers denn? War die vom Himmel oder war die ein reines Menschenwerk? Und da können natürlich die Pharisäer nicht antworten, denn das Volk hat Johannes den Täufer für einen Propheten angesehen. Und dann möchten sie nicht sagen, na, das war natürlich nur von Menschenseite, das ist rein menschlich die Idee des Menschen Johannes gewesen und nicht der Prophet, der im Namen Gottes spricht. Das können sie nicht sagen. Und dann sagen sie, wir wissen es nicht. Und daraufhin sagt dann Jesus, dann sage ich euch auch nicht, mit welchem Recht ich das tue. Aber es ist für beide Seiten ja völlig klar, der Einzige, der Jesus dieses Recht geben konnte, war Gott selbst. Im Fall des Tempels ist es völlig klar, er kann nicht wie der Hausherr auftreten, wenn der Hausherr selbst ihm das nicht sozusagen erlaubt hat. Meister. Und das gilt von seiner gesamten Predigt. Jesus stellte die Leute vor die Frage, erkennt ihr an, dass ich im Namen Gottes sage, was ich sage? Und erkennt ihr an, dass ich mit göttlicher Autorität spreche? So übersetzen ja meistens die Übersetzungen im Französischen, Englischen, Italienischen und so weiter, die übersetzen alle. Nicht er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Autorität. Also Autorität wäre meines Erachtens eine viel bessere Übersetzung. Aber auch noch nicht ganz exakt das, was mit dem griechischen Wort gemeint ist. Nicht diese Souveränität, die steckt in der Autorität noch nicht drin. Aber auf jeden Fall ist klar, gemeint ist, Jesus spricht und handelt in göttlicher Autorität. Und wenn Jesus in göttlicher Autorität spricht, ja, dann können die Pharisäer nicht mehr mit. Nicht das kann kein Pharisäer von sich behaupten. Der Pharisäer sagt, ich rede in der Autorität der Tradition und weil ich das gelernt habe, weil ich dafür berechtigt bin und weil ich das Wissen habe, deswegen habe ich die Autorität. Aber der Pharisäer hätte nicht gesagt, weil Gott mir gegeben hat, dass ich so und so sprechen darf. Das sagt eben Jesus und das war natürlich ein harter Anspruch.
Also Jesus hat ja, wir haben Teile davon ja schon in den vorherigen Sendungsteilen besprochen, einige Gebote hier einfach, man könnte sagen, eigenmächtig, sie sagen halt eben souverän, gelockert, zum Beispiel das Sabbatgebot oder auch das Speisengebot, wenn man bedenkt, dass er gesagt hat, nicht was in die Menschen hineinkommt, macht ihnen unrein, sondern eben was aus seinem Herzen oder aus dem Mund herauskommt, so Lüge und Böses, böse Gedanken und dergleichen mehr. Und die Ehescheidung zum Beispiel hat er wiederum strenger formuliert als eben bei Mose. Und so hat er einfach ganz eigene Auslegungen und ganz eigene, ja, man könnte auch sagen, Korrektive der bisherigen Lebensweise der Gesetze gegenüber den Gesetzen Gottes hier gebracht. Aber er hat ja gesagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und wie hat er jetzt sich unterschieden von einem, der einfach unerhörten Anspruch hat, im Gegensatz zu einem, der auch wirklich das Recht hat? Also womit hat er seine unerhörten Forderungen hier legitimiert, im Gegensatz zu einem, der jetzt einfach mal, sagen wir mal, ein Reformjude seiner Zeit gewesen wäre?
Mit dem Stichwort eigenmächtig haben Sie das sehr schön beschrieben. Nicht aus der Sicht der Leute und der Pharisäer ist Jesus ganz eigenmächtig in seinen ungewöhnlichen Lehren, die gegen die Tradition gehen. Also eigenmächtig, das ist eben der Eindruck, den er macht. Ja, warum hat er doch das Recht? Nicht dieses Recht hat er, weil er sagt, und ich bin von Gott gesandt und Gott hat mich beauftragt. Und in seiner Autorität rede ich. Und nun wäre natürlich das Nächste, was die Leute auch dann gesagt haben, ja gut, das kann jeder behaupten. Kannst du das auch noch beweisen? Und Jesus ist ja einmal gefragt worden von Johannes dem Täufer, bist du der, den wir erwarten, der Messias, der Erlöser, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und es ist interessant, Jesus antwortet dann nicht einfach direkt, ja, ich bin es, ist doch klar, siehst du doch, sondern er antwortet anders und das ist typisch für ihn. Er sagt, schau doch mal, Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird die frohe Botschaft verkündet, Tote stehen auf. Er weist also auf das hin, was er tut. Und es sind vor allem die Wunder, auf die er hinweist. Und das Wundertun, das ist in meinen Augen eben das Entscheidende, womit er sozusagen sich rechtfertigt in seiner Lehre. Denn das Wundertun ist ein Privileg Gottes. Es ist völlig klar, das steht auch so in den Psalmen und an anderen Stellen, nur einer tut Wunder und kann Wunder tun und das ist Gott. Und in diesem Punkt hätten sogar die Heiden zugestimmt, nur sagten die dann nicht, nur Gott kann Wunder tun, sondern nur die Götter, die können alles und die können auch Wunder tun. Wenn also ein Wunder geschieht, dann ist dahinter ein Gott und für die Juden natürlich immer der eine Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und am schönsten sieht man, dass Jesus tatsächlich so argumentiert in dem Zusammenhang, mit dem Gelähmten, der durch das Dach heruntergelassen wird. Und zu dem sagt er ja dann, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagen die Pharisäer, aber nur in ihrem Herzen, die sitzen dann wieder in der ersten Reihe, nicht so muss man das vorstellen, wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Die Pharisäer haben völlig recht. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Das ist auch so ein Privileg Gottes. Jesus sieht das denen natürlich an den Gesichtern an, was die denken, wenn er jetzt Sünden vergibt. Und dann sagt er, ja, was ist leichter? Zu dem Gelähmten sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder sagen, steh auf und geh nach Haus. Die Alternative ist klar. Daraufhin wirkt er das Wunder, sagt zu dem Gelähmten, steh auf und geh nach Haus, und der nimmt seine Bahre auf die Schulter und geht nach Haus. Er beweist faktisch mit dem Wunder, dass er ein Privileg Gottes hat, das ja niemand sehen kann. Nicht? Da kann auch jeder sagen, da kann jeder behaupten, also deine Sünden sind dir vergeben. Also ist ja leicht gesagt. Aber ob das jetzt wirklich so ist, ja, und das Argument besteht dann darin, nicht, das müssen wir jetzt eben so herausarbeiten, wenn ich das Privileg Gottes habe, Wunder zu tun, dann habe ich ja vielleicht auch das Privileg, Sünden zu vergeben. Und wenn er diese beiden Privilegien hat, dann wird er doch wohl auch das Privileg haben, Gottes Willen in Worten zu verkünden.
Als Fazit zum Ende dieser Sendung und auch als Fazit damit über die erste Sendung, die wir zu diesem Thema bereits vor circa einem Monat hatten. Denn wir haben ja damals gesagt, die Forschungsgeschichte hat gerade in den letzten Jahrhunderten insbesondere auch das Wunder systematisch aus den historischen Quellen über Jesus zu eliminieren versucht und teilweise auch mit sehr weit hergeholten Vorentscheiden oder Vorurteilen. Und insofern scheint es ja dann sinnvoll oder logisch, dass dann auch mit der Entfernung der Wunder Jesus als bevollmächtigter, als eigenmächtiger, souveräner Lehrer dann aus der Bibel sozusagen komplett rausfällt, oder? Weil also, die Legitimation durch die Wunder ja dann weg ist.
Das würde ich schon so sehen. Denn wenn Jesus nicht von Gott selbst beauftragt ist und das beweisen kann durch die Wunder, dann hat er nicht die Autorität, um gegen die gesamte Tradition, aber immer noch als mit dem Anspruch, das sei die Erfüllung der Schrift und der Gebote Gottes, das kann er dann nicht mehr. So kann er nicht mehr auftreten mit diesem Anspruch. Ich meine, seine göttliche Autorität ist weg, wenn wir die Wunder nicht für wirklich geschehen annehmen.
Mit diesem Fazit lassen wir diesen Kurs Null auch für heute enden, da die Zeit vorüber ist. Vielen herzlichen Dank fürs interessante Gespräch, Herr Professor Reiser.
Ich danke.
Wir haben in Anlehnung an das von Professor Dr. Marius Reiser geschriebene Buch gesprochen, das den Titel trägt, Der unbequeme Jesus, erschienen in den biblisch-theologischen Studien des Neukirchener Verlags. Die Buchinformationen können Sie auch beim Hörerservice sowie bei den Online-Informationen zu dieser Sendung noch einmal genau erhalten. Nächstes Mal, in circa einem Monat, geht es bei uns weiter zu diesem Buch, dann unter anderem zum manchmal sehr herausfordernden Gebot Jesu, den Feind auch zu lieben. Diese Sendung können Sie gerne ab Montag als CD bestellen unter 08328921120. In Kürze steht Ihnen auch ein Podcast zum Download bereit, und zwar unter horeb.org/mediathek und dann bei den Podcasts zum Kurs Null. Natürlich können Sie auch in der Radio Horeb App oder im Skill von Alexa diese Sendung nachhören. Wenn Sie möchten, hören Sie auch das nächste Mal in circa einem Monat am Samstag um 16.30 Uhr zur nächsten Folge also rein. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie auch heute zugehört haben und für Ihre Spenden und für Ihre Gebete, durch welche Sie diese Sendung auch erst ermöglicht haben. Vergelt's Ihnen Gott. Bleiben Sie doch auch jetzt noch dran zum anschließenden Programm von Radio Horeb. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend, vorab einen gesegneten Sonntag und alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott!